Was nun Herr Scholz, was nun Herr Bundeskanzler? Der letzte sozialdemokratische Verteidigungsminister Peter Struck hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan mit dem legendären Satz begründet: Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. 18 Jahre später wird Deutschlands Freiheit jetzt in der Ukraine verteidigt?
Erstens, Peter Struck hatte damals recht. Deshalb war es auch richtig, dass wir nach dem furchtbaren Anschlag auf das World Trade Center Solidarität gezeigt haben und Soldaten mit vielen Verbündeten nach Afghanistan geschickt haben. Auch wenn es jetzt auch richtig ist, dass der Einsatz zu einem Ende gekommen ist, wenn auch mit dramatischen Auswirkungen in dem Land, weil es eben nicht gelungen ist, eine stabile Regierung dort zu etablieren,
die vom Volk getragen wird. Gilt das auch heute für die
Ukraine? Und was für Afghanistan damit gegolten hat, gilt auch hier. Natürlich kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer für ihr Recht auf staatliche Souveränität und auf Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist auch unser Anliegen.
Geht es um die Freiheit der Ukraine oder geht es um die Freiheit Deutschlands? Und wenn es um die Freiheit Deutschlands ginge, müsste das ja auch heißen, der Bundeskanzler muss die Bevölkerung darauf einstimmen, noch mehr zu tun.
Wir tun sehr, sehr viel, das will ich ausdrücklich sagen. Wir haben unsere Bündnisverpflichtung in der NATO. Und das habe ich im Deutschen Bundestag sehr klar gesagt. Wer das NATO-Territorium angreift, der muss damit rechnen, dass wir alle gemeinsam dieses Territorium jeden Zentimeter verteidigen. Und in Sachen der Ukraine habe ich entschieden, als der Krieg von Putin vom Zaun gebrochen wurde, als er mit unglaublicher militärischer Brutalität die Ukraine überfallen hat, dass wir mit einer jahrzehntelangen Politik brechen und in dieses Krisengebiet in die Ukraine Waffen liefern, was wir seither mit großer Intensität tun. Wir haben zuallererst gesagt, dass wir aus unseren Beständen liefern. Wir haben dann gesagt, wir machen eine Vereinbarung mit der Industrie und liefern das, was dort sinnvoll genutzt werden kann und die Industrie liefern kann. Wir haben uns verpflichtet, zusammen mit osteuropäischen Partnern zu arbeiten, die russische und sowjetische Kriegswaffen nutzen können, vor allem Panzer, die in der Ukraine im Gebrauch sind und die schon kennen, wo die Logistikketten und die Ausbildung stimmt, und machen dann die Unterstützung dadurch, dass wir unsererseits mit westeuropäischem Gerät diese Länder in die Lage versetzen, ihre Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das machen übrigens die USA oder Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien genauso wie wir. Wir haben dann gesagt, dass wir jetzt auch noch zusätzlich etwas tun wegen der konkreten Ausgestaltung des Konfliktes jetzt im Osten der Ukraine, indem wir sagen, wir werden zur Luftverteidigung Gepard liefern, was eine notwendige Entscheidung war angesichts dieser Entwicklung. Und wir arbeiten mit den USA zusammen, was Artilleriefragen betrifft und den Niederlanden.
Sie sagen keine Alleingänge, was die Militär angeht. Haben Sie allerdings durchaus in den letzten Wochen ja einen zurückhaltenden Kurs vertreten, haben ja auch Argumente dafür geliefert, zum Beispiel, dass eben vermieden werden muss, einen dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Jetzt liefert Deutschland schwere Waffen, auch schwere Waffen. Sie sprechen die Gepard-Panzer an. Und zu dem Vorwurf, sie seien zu zögerlich, kommt jetzt noch ein anderer Vorwurf, nämlich von pazifistischer Seite. Die sagen, ist das jetzt hier nicht militärische Aufrüstung oder gar Kriegstreiberei? Was ist Ihre Linie? Vielleicht besteht da auch einfach Unsicherheit. Haben Sie das Zögern aufgegeben?
Überhaupt nicht. Ich habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen, mich mit den Verbündeten abgestimmt. Aber mein Kurs ist schon, dass wir besonnen und mit klarem Verstand handeln. Das heißt, es gibt hier keine Entscheidung, die danach gemacht werden kann, wie sie jemand in irgendeiner PR-Abteilung entwerfen mag. Immer noch was drauf oder niemals etwas, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben. Sondern es muss jede einzelne Entscheidung sorgfältig abgewogen werden. Und ganz klar ist, unsere Hilfe, die wir geleistet haben, die finanzielle und die militärische mit den Rüstungsgütern, die wir in die Ukraine geliefert haben und liefern werden, die Hilfe, die auch viele andere Länder zur Verfügung stellen, haben dazu beigetragen, dass die ukrainische Armee, die wirklich sehr erfolgreich agiert, jetzt so lange durchhalten kann gegen einen so übermächtigen Gegner. Und wir werden sie dabei weiter unterstützen. Aber mit jeder Entscheidung ist verbunden, dass wir immer überlegen, was hat das für weitere Konsequenzen? Und deshalb macht es keinen Sinn, unbesonnen zu handeln. Deshalb macht es keinen Sinn, dass man etwas tut, nur weil irgendjemand laut ruft, oder etwas nicht tut, weil irgendjemand laut ruft. Man muss das tun, wozu ich einen Amtseid geschworen habe, nämlich dafür sorgen, dass wir hier den Frieden sichern und dass wir gleichzeitig auch unser Land schützen.
Was sind die Konsequenzen? Sie haben da durchaus auch die Sorge vor einem Atomkrieg ins Feld geführt als Argument. Und dann aber drei Tage danach, deshalb will ich noch mal nachfragen, doch dann der Lieferung schwerer Waffen zugestimmt. Da hat das der ein oder andere nicht mehr verstanden. War das Argument gar nicht so stark oder gar nicht richtig? Oder wurde der Druck einfach auch zu groß, vor dem Treffen in Ramstein jetzt doch mehr zu tun?
Ich glaube, dass das eigentliche Problem ist, dass einige sich auf Begriffe fixieren, wie zum Beispiel schwere Waffen, wo wir hier ein vierstündiges Seminar darüber abhalten könnten, was das wohl wäre.
Die Zeit haben wir jetzt nicht.
Haben wir nicht. Deshalb sage ich mal, gibt es ja ein paar Sachen, über die wir klar sind. Es hat Forderungen gegeben, wir sollen Schiffe liefern oder Kampfflugzeuge oder U-Boote. Hat es auch gegeben, verschiedene Sachen. Und deshalb ist doch nicht die Antwort schwere Waffen oder Nichtwaffen. Wir liefern ziemlich gefährliche Waffen von Anfang an, wenn ich das mal dazu sagen darf. Und wir erwägen aber bei jeder Entscheidung, welche Konsequenzen das hat und ob das überhaupt nutzt.
Aber die Öffentlichkeit, Herr Bundeskanzler, hat doch den Eindruck gewonnen, im Inland und im Ausland, zum Beispiel die Entscheidung, den Gepard zu liefern, das hat einfach lange gedauert. Sie haben auch die Argumente immer wieder gewechselt, haben neue Argumente gefunden, andere zurückgenommen. Und nochmal, Sie haben den höchsten moralischen Druck aufgebaut mit dem Verweis, da gibt es die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Sind Sie eigentlich Ihrem eigenen Anspruch gerecht geworden, ein Bundeskanzler zu sein, der klare Führung zeigt?
Ja, und die Führung besteht ja daran, dass ich nicht jedem, der laut ruft und falsche Argumente verwendet, nachgebe, sondern dass ich sehr klar sage, was der Kurs ist. Und den habe ich eben beschrieben in der Reihenfolge der Dinge, die wir machen. Und ich will ausdrücklich dazu sagen, wir haben jetzt immer wieder Entscheidungen getroffen, die sich aus dem konkreten Kriegsgeschehen ergeben und die auch etwas damit zu tun haben, dass sie vernünftig sind.
Könnte das heißen, Herr Scholz, dass nach dem Gepard dann doch noch irgendwann der Leopard kommt, was Sie bisher ausgeschlossen haben?
Ich will Ihnen mal was sagen, was vielleicht wichtig ist, weil es so selten berichtet wird. Was wir tun im Hinblick auf Kampfpanzer zum Beispiel, ist die gleiche Entscheidung, die die USA getroffen haben und die anderen, die ich eben alle aufgezählt habe. Alle wissen übrigens, auch in den USA, wie in Deutschland, auch jeder, der es wissen will, dass es bei den Dingen, die wir liefern, mehrere Aspekte gibt. Einer davon ist, können die damit überhaupt was Vernünftiges anfangen, weil sie dafür Ersatzteile haben, weil es da Munition gibt, weil man darauf ausgebildet ist.
Aber der Gepard ist auch kompliziert. Und jetzt nehmen Sie das gleiche Argument für den Leopard.
Da geht es um ungefähr 50 Stück. Das ist etwas, was man bewältigen kann und eine ganz andere Dimension ist als die Dinge, die sonst diskutiert worden sind. Und nochmal, ich sage ausdrücklich, der Fehler beginnt, wenn man sich mit dem rhetorischen Wort schwere Waffen überhaupt aufhält. Denn das ist etwas, wo kein Mensch was mit anfangen kann und was einen davon wegführt, eine konkrete Sachentscheidung zu treffen, die vernünftig ist im Hinblick auf die Aspekte, die für uns bei der Wahrung des Friedens wichtig sind. Und damit ich der Frage nicht ausweiche, die Sie gestellt haben, es machen sich in diesem Land ganz viele Bürgerinnen und Bürger, viele von denen, die uns jetzt hier zuschauen, große Sorgen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, die über die Ukraine hinausgeht. Und sie machen sich diese Sorgen ja auch durchaus berechtigterweise. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, es wird keine Beteiligung der NATO und auch von Deutschland an diesem Krieg unmittelbar geben. Der amerikanische Präsident hat das seinen Bürgerinnen und Bürgern gesagt, viele andere auch. Wir haben zurückgewiesen, als mit der gleichen Werbe, mit der jetzt diskutiert wird über diesen Begriff, diskutiert worden ist, es sollen Flugverbotszonen eingerichtet werden, was bedeutet hätte unmittelbare Kriegsbeteiligung der NATO. Und das will ich ausdrücklich sagen. Die letzten Jahre und Jahrzehnte ist es uns gelungen, in einer atomar hochgerüsteten Welt den Frieden zu bewahren, weil am Ende alle genügend Rationalität hatten, um zu sagen, eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland wird vermieden.
Sie sagen, erklären Ihren Kurs. Was ist denn das Ziel? Was die Ukraine fordert, ist ja klar, mehr Gerät, auch mehr schweres Gerät, mehr Panzer. Was ist das Ziel der deutschen militärischen Beteiligung? Sie haben immer gesagt, Putin darf nicht gewinnen. Aber heißt das auch, die Ukraine muss Russland besiegen? Sagen Sie das auch?
Unser Ziel ist, dass es sofort zum Ende der Kampfhandlung kommt, dass Russland den Krieg beendet und seine Soldaten aus der Ukraine wieder zurückzieht. Und das, was ich formuliere, ist ganz bewusst so gesagt, dass ich sage, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Wir müssen zurückweisen, dass jemand im schlimmsten Stil des Imperialismus des 18. 19. Jahrhunderts sagt, mein Territorium ist nicht groß genug, die Grenzen gefallen mir nicht, die waren früher mal anders, und mit Waffengewalt versucht, das zu ändern.
Aber Sie sagen,
und das ist das
nicht
Ziel.
Die Ukraine soll siegen, soll gewinnen, weil Sie wissen, das ist gar nicht möglich? Oder
ich habe das
vermeiden
Gefühl,
Sie
dass das? Es dem einen oder anderen verborgen geblieben ist, aber ich sage es deshalb noch mal klar. Russland ist eine der hochgerüstetsten Nuklearmächte der Welt, eine Weltmacht auch in diesem Sinne. Und deshalb muss es unser Ziel sein, dass diese Politik nicht gelingt, die letztendlich heißt, die Nachbarländer sind mein Hinterhof, da bestimme ich, was da passiert. Und wenn da was geschieht, was mir nicht gefällt, dann komme ich mit Gewalt. Das muss zurückgewiesen
werden. Und verloren
werden.
Hat Putin, wenn er seine Truppen von ukrainischem Territorium zurücktritt.
Er hat überhaupt seine ganze Operation nicht zu Ende gedacht. Denn erstens hat er nicht gedacht, dass die Ukraine einen solchen Widerstand leistet. Er hat nicht gedacht, dass wir sie militärisch so unterstützen, dass sie so lange durchhalten kann. Er hat nicht gedacht, dass so viele Länder, und Deutschland hat ja zusammen mit den USA noch vor Kriegsausbruch den großen Teil der Sanktionen vorbereitet, so viele Länder Sanktionen verhängen gegen Russland, die unmittelbar wirksam sind. Und was er immer noch nicht bedacht hat, dass wenn er jetzt vielleicht sich beschränkt, und da bin ich nicht sicher, ob das so ist, auf eine Teileroberung in der Ukraine und dann die Waffen einfach aufhören zu sprechen und nicht mehr geschossen wird und alles bleibt so, wie es ist, dass er dann immer noch nichts gelöst hat für sich. Aber denn wir werden ja, und das ist der Fehler in seinem Kalkül, wir werden ja ohne ein Einvernehmen mit der Ukraine nicht die Sanktionen wieder aufheben. Er muss sich mit der Ukraine einigen, und das wird er nicht mit einem Diktatfrieden hinkriegen. Das wird er nicht hinkriegen, wenn er einfach seine Bedingungen vorschreibt und sagt, nehmt sie jetzt.
Bitte machen Sie es mal ganz kurz, Herr Scholz. Aus der Sicht Deutschlands, aus der Sicht der NATO, ist das Ziel, dass sich Putin zurückzieht aus dem Territorium der Ukraine?
Das steht der Ukraine zu, und deshalb unterstützen wir sie in ihrem Verteidigungskampf. Wir wollen nicht, dass jetzt hier einfach mit einem solchen Einsatz Gebietsgewinne militärisch erzielt werden und es dann dabei bleibt.
Einschließlich der Krim?
Wir werden nicht akzeptieren, dass die Krim annektiert worden ist. Das war ein Völkerrechtsbruch. Das haben wir schon seinerzeit gesagt, als ganzes Land und auch parteiübergreifend. Das bleibt auch richtig. Und ich will das noch einmal dazu sagen. Die Friedensordnung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa entwickelt haben, beruht auf der Idee, dass die Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und schon die Annexion der Krim war ein Bruch mit diesen Prinzipien.
Der amerikanische Verteidigungsminister hat ein weiteres Ziel formuliert, Herr Scholz, nämlich das Ziel sei nicht der Regime-Change, also kurz gesagt, Putin muss weg, sondern eine dauerhafte strategische Schwächung Moskaus, das nie mehr zu solchen Angriffen auf Nachbarländer in der Lage sein soll. Teilen Sie auch dieses Ziel?
Unser Ziel muss sein, dass die Ukraine ihre Souveränität, ihre Freiheit und ihren Wunsch, in einem demokratischen Land zu leben, verteidigen kann. Dafür unterstützen wir sie. Unser Ziel muss auch sein, dass Russland mit diesem Vorhaben nicht durchkommt, dass es nicht klappt, was sie sich vorgenommen haben. Das ist das Ziel, das wir jetzt haben. Und das ist schon schwer genug, wie wir jeden Tag sehen, wenn wir diese grauenhaften Bilder aus der Ukraine gemeinsam verfolgen, die uns ja alle tief ans Herz rühren und die uns alle umtreiben.
Dabei helfen sollen jetzt vor allem die Sanktionen. Die sollen ja Putin zum Aufgeben bewegen. Inzwischen wird über ein sechstes Sanktionspaket gesprochen. Das wird vorbereitet. Wie schnell kann es jetzt ein Ölembargo geben? Deutschland hat die Lieferung zurückgefahren. Der Wirtschaftsminister sagt, das können wir jetzt verkraften, aber andere Länder sagen das eben nicht. Ungarn jetzt gerade heute blockiert ja offenbar. Wie schnell kann jetzt ein Ölembargo kommen und hilft es dann eigentlich? Bewirkt es noch was?
Die Sanktionen, die wir bisher verhängt haben, sind vor allem die wirksamsten. Insbesondere die Finanzsanktionen, Sanktionen gegen die Zentralbank. Bei einem so großen Staat ist das in der Vergangenheit noch nie gemacht worden. Das muss man sich immer noch mal klar machen. Dass wir Technologieexporte nach Russland verhindern, was dazu führt, dass die wirtschaftlichen Entwicklungschancen Russlands perspektivisch verloren gegangen sind, dass es zurückgehen wird wirtschaftlich und ökonomisch im Hinblick auf die letzten Jahre. Und da machen wir Stück für Stück weiter. Bei fossilen Importen haben viele Länder, Deutschland auch, ausgangsweise ein großes Problem. nämlich dass wir die nicht von einem Tag auf den anderen ersetzen können. Und da wir von vornherein uns auch international verständigt haben, dass wir keine Sanktionen verhängen, die uns mehr schaden als Russland, waren die nicht dabei.
Heißt das, das Ölembargo, das kommt jetzt doch nicht so schnell, weil Ungarn blockiert?
Wir haben, um das auf Deutschland bezogen erstmal zu sagen, ja schon im Dezember angefangen, uns mit der Situation zu beschäftigen, dass es passieren kann, dass wir nicht mehr beliefert werden. Das war eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, als ich ins Kanzleramt kam, weil ich angesichts des militärischen Aufmarsches rund um die Ukraine herum, der ja immer so aussah, als ob es auch eine volle Invasion der gesamten Ukraine geben könnte.
Herr Scholz, das wissen wir. Was wir noch nicht wissen, ist, ob die Einheit der EU, die bis jetzt gehalten hat, weiterhält oder ob jetzt die Bruchstelle ist, weil Ungarn sagt, das Ölembargo machen wir nicht mit.
Die Einheit der EU ist in der Tat, wie Sie sagen, sehr weitreichend. Dazu haben wir einen ganz bescheidenen Beitrag geleistet und werden das auch weiter tun. Und trotzdem will ich Ihnen noch mal sagen, wir haben schon damals gesagt, wie bereiten wir uns darauf vor. Und deshalb konnten wir sagen, wir können allmählich aus der Kohle raus. Wir können etwas schneller auf Öl verzichten. Wir wissen aber um die noch auch ungelösten Probleme, die es bei Raffinerien im Osten Deutschlands gäbe. Und die sind auch noch nicht gelöst. Und wir werden längerfristig auch mit den Gasimporten zurechtkommen können, dass wir auf die verzichten. Bei den letzteren müssen wir aber noch richtig Pipelines bauen und LNG-Terminals, damit das funktioniert. Womit wir angefangen haben, das alles auf den Weg
beim
zu bringen.
Beim Gas wird es noch schwieriger, aber ich wundere mich jetzt, warum Sie dreimal der Frage nach dem Ölembargo. Also ist es alles so unsicher jetzt im Moment, dass Sie sich nicht festlegen wollen?
Weil ich einfach nicht
finde,
dass es so eine Live-Ticker-Meldung aus europäischen Beratungen geben sollte. Das ist kein Fußballspiel, da geht es um die Einheit der Europäischen Union, wo wir uns miteinander darüber raten, wie wir gemeinsam vorgehen.
Sie gehen voran.
Aus unserer Sicht geht es im Wesentlichen darum, dass wir unseren eigenen Beitrag leisten. Und der eigene Beitrag besteht darin, dass wir uns seit langer Zeit darauf vorbereitet haben, jetzt, wie wir Stück für Stück auf diese Importe verzichten können. Und wir wissen, wie schwierig das ist. Deshalb wissen wir auch, wie schwierig das für andere Länder ist. Und das muss jetzt zu einem gemeinsamen Konzept erwachsen. Und da setze ich darauf, dass wir das gemeinsam, die Sachen diskutierend, lösen werden.
Beim Thema Gas ist es nicht so einfach. Zwar füllen sich die Gasspeicher wieder bei uns, aber die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber sagen, die Industrie, wenn es jetzt zu einem Embargo käme oder zu einem Lieferstopp aus Russland, dann würden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr sein. Wie lange wird und wie lange muss Deutschland noch russisches Gas abnehmen, auch wenn das bedeutet, wir pumpen viele Milliarden in das System Putin und finanzieren damit Putins Krieg, so wie Sie es gesagt haben?
Wenn es so liefe, wie es immer in Deutschland liefe, dann würden wir das noch viele Jahre müssen. Wir glauben, dass wir das aber unglaublich beschleunigen können. Deshalb haben wir die ganzen Projekte, die schon seit vielen Jahren geplant waren, jetzt angestoßen, dass sie auch umgesetzt werden, haben uns auch selber bereit erklärt, uns finanziell zu beteiligen, um das möglich zu machen. Wir haben, wie Sie nachlesen konnten, Schiffe, mit denen man die Regasifizierung von Flüssiggas für das Pipeline-Netz vornehmen kann, geordert, damit sie angeschlossen werden an die neu entstehenden Pipelines. Und unsere Hoffnung ist schon, dass wir damit sehr viel schneller fertig sind. Ich scheue mich ein wenig, eine feste Aussage zu machen bei etwas, das sonst viele Jahre dauert.
Aber in diesem Jahr noch?
Wir sind so ehrgeizig, dass wir glauben, dass sich einige noch umgucken werden, wie schnell das geht.
Wenn man über russisches Gas redet, mit der SPD müssen wir auch über Gerhard Schröder sprechen, SPD-Altkanzler, aber eben vor allem inzwischen Putins treuester Gaslobbyist, möchte man fast sagen. Warum ist das Problem noch nicht gelöst? Sie müssen sich neue Interviews anhören von Gerhard Schröder, der doch eher diametral zu Ihnen argumentiert. Wie machen Sie da jetzt weiter? Er ignoriert Aufforderungen aus Ihrer Partei.
Sie sagen, warum ist das Problem noch nicht gelöst? Das finde ich sehr lustig, wenn ich das so sagen darf. Ehrlicherweise, weil wir in einem freien Land leben und der Bundeskanzler seinem Vorgänger keine Befehle geben kann. Was ich aber eben gar nicht verhehlen will, ist, dass ich das nicht richtig finde. Dass ich glaube, dass man auch nach dem Amt als Bundeskanzler eine Verpflichtung hat, die dem Amt folgt, das man einmal hatte. Es ist eine große Ehre, Bundeskanzler zu sein. Und das hat auch Konsequenzen für die Zeit, wenn man das Amt nicht mehr ausübt. Und ehrlicherweise finde ich es völlig unvertretbar, spätestens seit dem Kriegsbeginn unmöglich, dass der frühere Bundeskanzler diese Aufgaben weiter behält.
Deshalb frage ich das. Das können Sie doch so nicht hinnehmen. Oder sind Sie am Ende doch ein bisschen milder, weil Sie denken, vielleicht kann Gerhard Schröder doch noch mal hilfreich sein?
Nein, ich habe das, was ich Ihnen hier gesagt habe, schon früher gesagt. Ich finde, er sollte seine Ämter dort aufgeben. Und das wiederhole ich gerne.
Zu unserer Sendung gehört die Satzergänzung. Sie kennen das, Herr Scholz. Wir geben einen Halbsatz vor und Sie ergänzen ihn möglichst kurz. Und der erste Halbsatz lautet heute, dass manche überrascht sind, dass ich auch brüllen kann.
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Digitalisierung nicht so weit fortgeschritten ist, dass alle schon meine Auftritte als junger Politiker mal aufgezeichnet haben.
Generalsekretär. Dass Annalena Baerbock und Robert Habeck als die besseren Krisenmanager wahrgenommen werden?
Wir sind eine Regierung und ich freue mich über alle Minister, die als Teil dieser Regierung viel Zustimmung bekommen.
Mit Angela Merkel habe ich zum Thema Ukraine zuletzt telefoniert.
Das werde ich Ihnen nicht sagen, aber wir telefonieren.
Meine eigene Krisenkommunikation bewerte ich mit der Schulnote.
Die kriege ich gar keine Schulnote. Ich finde, dass es hier darum geht, dass es sehr ernste Sachen zu lösen gibt. Und da muss man auch ernsthaft bleiben.
Wenn der russische Präsident Putin im November am G20-Gipfel in Indonesien teilnimmt?
Wir werden bis dahin Entscheidungen treffen müssen, die da etwas mit zu tun haben. Es geht aber um eine internationale Zusammenarbeitsstruktur, bei der es ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen, wen wir alles noch als Bündnispartner haben wollen. Heute hatte ich Indien zu Gast, habe ich noch zu Gast und spreche mit dem indischen Regierungschef. Ich habe sehr guten Kontakt aufgenommen zu dem Regierungschef von Indonesien. Indonesien ist jetzt G20-Präsident.
Indonesien will Putin einladen. Würden Sie sich mit ihm an einen Tisch setzen?
Nein, die Antwort müssen Sie schon ertragen, um das ganz klar zu sagen.
Ich habe Sie noch nicht gehört.
Eben. Indonesien ist eine Demokratie. Indien ist eine Demokratie. Das sind unsere Bündnispartner. Und wenn wir den Westen und die Leute, mit denen wir verbündet sind, auf diejenigen konzentrieren, die das schon Anfang des letzten Jahrhunderts waren als Westen, dann sind wir zu kurz gesprungen.
Das heißt, Herr Scholz, wenn Indonesien Putin einlädt und der kommt, dann setzen Sie sich mit ihm an einen Tisch.
Wir werden darüber entscheiden, wenn es soweit ist. Alles andere wäre ziemlich unklug. Aber ich will ausdrücklich sagen, dass es auch unklug wäre, nicht zu verstehen, dass wir, wenn wir die Demokratie global verteidigen wollen, wir einen schweren Fehler machen, wenn wir sie für eine Lebenskultur des Westens halten. Das hat etwas mit unseren Vorstellungen als Menschen und mit der Humanität zu tun. Und die Demokratie wird deshalb global stark, weil wir verbündet sind mit den Ländern, die ich zum Beispiel zum G7-Gipfel nach Elmau einlade, nämlich Indonesien, Indien, Südafrika und Senegal und noch anderen Ländern aus dem Süden Amerikas, die uns genauso wichtig sind. Mhm.
Sie hatten 11 Wochen im Amt, eine Zeitenwende zu verkünden. So haben Sie es ja genannt. Und diese Zeitenwende beinhaltet durchaus auch jetzt eine Neujustierung der Außen- und Sicherheitspolitik. Das hören wir schon. Sie hat hierzulande natürlich noch mehrere Komponenten, zum Beispiel ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, die Festlegung 2% für Verteidigung auszugeben. Und dagegen gibt es ja jetzt durchaus auch Widerstand, nachdem am Anfang alle so gesagt haben, alles richtig, was der Bundeskanzler da sagt. Von den Grünen gibt es Kritik an dem 2%-Ziel, von den Gewerkschaften gestern, die kritisieren Aufrüstung zu Lasten eines sozialen Friedens. Werden Sie sich darüber, über solche Kritik hinwegsetzen?
Naja, wir hatten ja schon mal das Gespräch geführt, eben über die Frage von Leadership und Führung. Es ist meine Aufgabe, das jetzt durchzusetzen. Angesichts der Tatsache, dass der russische Präsident uns nun unmissverständlich mitgeteilt hat, nicht nur in Deutschland, dass ihm Recht und Regeln egal sind, wenn er sich mächtig genug fühlt, dann setzt er sich darüber hinweg, müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir als NATO, als Europäische Union stark genug sind, uns gegen jeden Angriff zu verteidigen. Und das hat für das größte Land der Europäischen Union mit der größten Wirtschaftskraft und auf dem europäischen Kontinent auch der größten militärischen Kraft, die wir jetzt schon repräsentieren, natürlich die Konsequenz, dass wir mehr tun müssen, damit das auch funktioniert. Und ich will Ihnen gerne sagen, jeden Tag, den ich mich intensiv beschäftige mit der Bundeswehr und wie sie ausgestattet ist, bestärkt mich darin, dass es völlig richtig ist. Die Bundeswehr braucht mehr Geld.
Und Sie bleiben auch bei Ihrer Zusage, dass auch das Sozialpaket aus dem Koalitionsvertrag noch umzusetzen ist, trotz aller Kosten, die da auf uns zukommen, bei einer Inflation von über 7%.
Ja, ja. Wir werden alles dafür tun, dass wir eine starke wirtschaftliche Entwicklung haben, dass das auf dem Arbeitsmarkt gut läuft. Das liegt nicht allein in unserer Hand, aber die Zahlen sind ja trotz der gegenwärtigen schwierigen Lage gegenwärtig ganz gut. Und wir können alles dafür tun, dass wir die große Modernisierungsphase unserer Volkswirtschaft jetzt schnell vorantreiben. Da geht es um das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels und die Energietransformation, sodass wir auf erneuerbare Energien setzen können und damit auch unabhängig werden, zum Beispiel von Russland. Aber es geht auch darum, dass wir natürlich in einer Zeit, in der so viele Herausforderungen auf uns zukommen, auch die Gesellschaft zusammenhalten müssen. Und das wollen wir.
Stichwort Führung. Der Oppositionsführer Friedrich Merz fährt jetzt nach Kiew und er sagt, er fährt auch deshalb, weil der Bundeskanzler immer noch nicht da war. Hat er diese Reise mit Ihnen eigentlich abgestimmt? Gibt es da Vereinbarungen? Werden Sie ihn empfangen und sich berichten lassen, welche Wünsche er aus Kiew mitbringt?
Also erstens hat er mich über seinen Wunsch informiert und ich habe da keine Einwendung.
Und Sie billigen
erhoben.
Das?
Ich billige das. Und zweitens ist es so, dass wir natürlich auch hinterher über das, was er mir mitzuteilen hat, sprechen werden. Alles andere wäre kein guter Umgang in der Demokratie, in der wir miteinander ja ringen, was ja, glaube ich, für die Zukunft gilt.
Herr Bundeskanzler, wann fahren Sie gegebenenfalls mit dem französischen Präsidenten?
Ich finde, dass es doch immerhin ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, der mit einer Mehrheit wie, glaube ich, niemand vor ihm in der Bundesversammlung wenige Wochen vorher für eine zweite Amtszeit nominiert worden ist, ausgeladen worden ist.
Das steht dem immer noch entgegen.
Das steht der Sache im Weg.
Wie kann das ausgeräumt werden?
Erstmal, glaube ich, muss es für uns als Demokratinnen und Demokraten dazugehören, dass wir über diese Sache keinen Zweifel haben. Das kann man nicht machen. Und es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die für die Zeit der Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
Dann hören wir daraus, der Präsident müsste zunächst kommen. Danach würden Sie sich wahrscheinlich Richtung Kiew bewegen. Wir danken sehr. Wir müssen darüber und über andere Themen sicher noch weiter reden. Vielleicht in einem neuen Was nun. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier geht es jetzt weiter mit Wieso.